ARD.
Okay, jetzt wird es mal kurz sehr ernst, bevor es dann wieder skurril wird. Aber erstmal geht es hier um ein wirklich furchtbares Verbrechen. Die Entführung von Hans-Martin Schleyer durch die Terroristen der RAF im Herbst 1977. Kurz zur Erinnerung. Die Rote Armee-Fraktion, die RAF, war eine linksextreme Terrororganisation, die damals mit Gewalt für einen Umsturz und gegen den Staat gekämpft hat. Mit Brandstiftung, Überfällen, Bombenattentaten, Entführungen und gezielten Morden. Seit 1972 sind die führenden Köpfe der ersten Generation der RAF in Haft, im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim. Und der Rest der RAF versucht verzweifelt, sie da rauszuholen, indem sie einen der wichtigsten Wirtschaftsfunktionäre des Landes entführen, Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident, Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, um ihn dann gegen die inhaftierte RAF-Führungsriege auszutauschen. Die Entführung läuft extrem brutal ab. Am Montag, den 5. September 1977, kurz nach 17 Uhr, verlässt Hans-Martin Schleyer seinen Arbeitsplatz am Oberländer Ufer am Rhein. Er steigt zu seinem Chauffeur in eine dunkle Limousine. Ziel ist seine Dienstwohnung in der Raschdorfstraße 10, im Villenviertel Braunsfeld. Schleyers Limousine wird mehr oder weniger unauffällig begleitet von einem weißen Auto mit drei bewaffneten Polizisten. Schleyers Begleitschutz. Die Polizei weiß, dass Schleyer ein mögliches Ziel der RAF ist. Um 17.28 Uhr biegen die beiden Autos in die Vinzenz-Stadtstraße ein. Nur noch ein paar hundert Meter, dann sind sie da. Da fährt auf einmal ein gelber Mercedes rückwärts aus seiner Einfahrt und versperrt die Straße. Schleyers Fahrer bremst, das Auto mit den Polizisten kracht in die Limousine. Ein Mann und eine Frau am Straßenrand mit einem Kinderwagen ziehen auf einmal Waffen aus dem Kinderwagen und eröffnen das Feuer. Die Terroristen ermorden die drei Polizisten und den Chauffeur. Nur Schleyer selbst überlebt. Er wird in einen weißen VW-Bus gezerrt. Mit Schleyers Entführung beginnt einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Hunderttausende Fahrzeuge werden angehalten. Tausende Polizeibeamte suchen nach Schleyer und den Terroristen. Tagelang, ohne Erfolg. Aber dann verspricht einer, Licht ins Dunkel zu bringen. Und das ist ziemlich unglaublicherweise Hans Bender. Das ist Geisterjäger. Folge 5. Hellseher gegen die RAF. Ich bin Verena Fiebiger.
Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen.
Schon wenige Stunden nach der Entführung von Hans-Martin Schleyer hält Bundeskanzler Helmut Schmidt seine berühmt gewordene Rede an die Nation.
Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe, gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Dabei müssen wir alle, trotz unseres Zornes, einen kühlen Kopf behalten.
Schmidt richtet einen großen Krisenstab ein. Darin die wichtigsten Minister, Behördenchefs, aber auch Oppositionspolitiker wie Franz Josef Strauß. Und ein Psychologe, ein Experte für Entführungen und Geiselnahmen, Wolfgang Salewski.
Ja, ich habe die Verhandlungsstrategie gemacht und habe sie dem Bundeskanzler vorgestellt und habe gesagt, was machen wir so? Die gesamte Schleyer-Strategie ist von mir.
Salewski hält sich gerne im Hintergrund, aber sein Verhandlungsgeschick gilt als legendär. 67 Entführungen und Geiselnahmen hat er im Laufe seiner Karriere verhandelt, weltweit. Banküberfälle, Familiendramen, Terroranschläge. Zur Schule gegangen ist er in Freiburg. auf eine Schule, die damals genau neben der Uni ist. Und an dieser Uni lehrt, Zufall oder Schicksal, Deutschlands bekanntester und einziger Professor für Parapsychologie.
Und von meinem Klassenzimmer konnte ich sogar in die Aula reinschauen. Und in der Aula hat Hans Bender jeden Mittwoch, glaube ich, 16 Uhr oder so nachmittags, seine Vorlesung gehabt. Und die hieß bei uns Benders Geisterstunde. Und da sind wir hin, wir Schüler. Also ich war da vielleicht 16, 17 so mit dem Dreh. Und da sind wir hin. Das war unglaublich interessant. Ja. Erstens war er rhetorisch hochbegabt. Also der konnte mit Empathie erzählen, was er macht und wie er das macht. Und dann hat er immer Tonbänder mit vogelwilden Geräuschen gehabt, die er davor gespielt hat. Und das hat uns einfach fasziniert.
Die berühmten Spukvorlesungen. Freiburg ist sogar so klein, dass sich Salewski damals mit Benders Sohn Andreas anfreundet.
Freiburg ist ja überschaubar eigentlich. Und den habe ich auch kennengelernt und so. Und die Familie dann auch. Ja, also da war ich 17, so in dem Dreh. Und seitdem kenne ich Bender, was er macht. Hat mich auch interessiert, ja, habe es dann aber auch nicht mehr vertieft.
Salewski studiert zwar Psychologie, interessiert sich aber mehr für Wirtschafts- als für Parapsychologie. Und so reißt der Kontakt über die Jahre ab.
Habe mich dann nicht mehr so beschäftigt. Ich habe dann wieder von Herrn Bender gehört bei der Schleiergeschichte.
Nach seinem Studium entwickelt Salewski für die Münchner Polizei eine Strategie zur Verhandlungsführung bei Geiselnahmen oder Entführungen. Damals ist das ganz neu. Heute kennt das jeder aus dem Fernsehen. Direkt nach der Geiselnahme rückt eine super coole Spezialeinheit an und läuft in Slow Motion durchs Sperrgebiet. 5 bis 6 Leute, alle Experten auf ihrem Gebiet. Es gibt einen Teamleiter, der alles koordiniert. Es gibt einen Typen für die Technik. Es gibt Leute, die Kontakt zu den Geiselnehmern halten. Und als Berater oder Verhandler werden oft Psychologen dazu geholt.
Und die nehmen Kontakt auf zu den Tätern und versuchen über die Verhandlungen erstmal rauszukriegen, wer ist das, wo kommt er her, was hat er für Motive, was hat er für Absichten und so weiter, was kann passieren. Und man macht halt auch eine Strategie, wie man mit denen umgeht.
In amerikanischen Filmen heißt dieses Team dann Hostage Negotiation Team. Auf Deutsch Verhandlungsgruppe. Der Name könnte cooler sein, aber das Konzept funktioniert. So gut, dass Salewski schnell einen gewissen Ruf hat.
1977, als Hans-Martin Schleyer entführt wurde, hat man dem Bundeskanzler gesagt, dass es da einen gibt, der sich damit beschäftigt. Und der hat mich dann eingeladen. Ich habe ihm erzählt, was ich mache. Und er war begeistert. Und bin dann in den Krisenstab gewesen bei Helmut Schmidt.
Salewski wird also nach Bonn gerufen. Ab jetzt gehört er auch zum sogenannten kleinen Krisenstab, dem engsten Kreis um Bundeskanzler Schmidt. Er und ein Team aus BKA-Beamten sollen mit den Terroristen verhandeln. Die Forderungen sind schnell klar. Die Entführer wollen einen Gefangenenaustausch. Schleyer gegen insgesamt 11 Häftlinge, darunter Andreas Bader und Gudrun Enslin. Die sitzen zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis in Stammheim. Für Schmidt und den Krisenstab kommt das natürlich nicht in Frage. Sie stellen 3 Ziele auf. Erstens, Schleyer retten. Zweitens, die übrigen Terroristen festnehmen. Und drittens, die Handlungsfähigkeit des Staates zeigen. Der kleine Krisenstab trifft sich regelmäßig im Kanzleramt, oft mehrmals am Tag.
Wir hatten jeden Morgen um 7:30 die Sitzung beim Bundeskanzler. Und er hat immer abgefragt, wie ist die Rechtslage, warum. Und dann kam ich dran, die psychologische Lage. Und ich habe gesagt, also wir haben Kontakt, Schleyer lebt, ihm geht es den Verhältnissen entsprechend gut. Ja. Also er wird nicht misshandelt, er wird nicht gefoltert oder sonst wie. Abgesehen davon ist das alles schlimm genug. Ja.
Schon ziemlich zu Beginn fordert Helmut Schmidt explizit exotische Lösungen. Und er bekommt schnell einige Ideen präsentiert. Im großen Krisenstab sitzen auch Oppositionspolitiker, darunter auch der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß. Der schlägt angeblich vor, die RAF-Gefangenen erst einzeln nacheinander zu entlassen und dann direkt in einer Art, Zitat, Ausnahmezustand die Jagd auf sie zu eröffnen. Alternativ, sagt er, könne man ja jede Stunde einen erschießen. Horst Herold, der Präsident des Bundeskriminalamts, hat noch eine exotischere Idee. Sie geht so. Die Regierung gibt der Forderung der Terroristen scheinbar nach. Es gibt ein Flugzeug. Die Gefangenen dürfen vor laufenden Kameras ausreisen. Was sie nicht wissen, sie fliegen nicht in das Land ihrer Wahl, sondern stattdessen in die israelische Wüste Negev. Dort hat der findige Staat inzwischen eine Kulisse aufgebaut, die exakt so aussieht wie der Zielort der Terroristen. Die Ankömmlinge werden sogar von einem Empfangskomitee in Landestracht begrüßt. Andreas Bader und die anderen wiegen sich in Freiheit. Bader gibt das Codewort zur Freilassung Schleiers. Schleier wird freigelassen und die Terroristen wieder festgesetzt. Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski denkt noch größer. Nicht in Israel, sondern in Togo soll die Landebahn umgebaut werden. Der togolesische Präsident Eyja Dema gehöre schließlich zu seinen engen Freunden. Der werde sicher mitmachen. Als Touristen verkleidet sollten zugleich 300 Polizisten einfliegen, um die Terroristen im Anschluss an ihre Fake-Freilassung wieder einzufangen. Ja. Und während im Kreis um Helmut Schmidt so richtig groß gedacht wird, klingelt bei Hans Bender in Freiburg das Telefon. Es ist ein alter Bekannter von Bender. Der Niederländer Gérard Croisette. Wunderheiler, Parapsychologe, Kriminaltelepath. International berühmt wegen seiner hellseherischen Hilfeleistungen bei der Aufklärung von Gewaltverbrechen. Eigenen Angaben zufolge konnte er bei der Klärung von über 400 Kriminal- und Todesfällen helfen.
Also der Croiset hat den Bender angerufen und hat gesagt, ich sehe was. Ja, ich habe da eine Vision, ich sehe einen Terroristen und ein Hochhaus und das hat was mit Schleier zu tun. Also er hat nicht gesagt, da wohnt der Schleier jetzt, da ist er jetzt, sondern ich sehe was.
Bender ist sich sofort sicher. An der Sache muss was dran sein. Croisette fasziniert ihn schon seit über 20 Jahren. Bender hält den Holländer für eine der beeindruckendsten lebenden Personen mit paranormalen Fähigkeiten. Croisette hat schon mehrfach die niederländische Polizei bei Entführungsfällen beraten. Angeblich mit sehr guten Ergebnissen. Und Bender selbst hat mit Croisette mehrfach Versuche durchgeführt. Unter anderem sogenannte Platzexperimente, bei denen Bender in großen Räumen zufällig Menschen platziert und Croisette durch Hellseherei Aussagen über diese Menschen trifft. Von einem dieser Experimente haben wir Aufnahmen bekommen. Es findet Anfang Dezember 1975 in Pirmasens statt. Bender hat einen Vortragssaal organisiert in der Volkshochschule. Er zeigt Croisette vorab den Bestuhlungsplan. Dann bittet er den Hellseher, sich stichpunktartig Notizen zu machen. Croisette soll aufschreiben, wer sich am Abend, von der Bühne aus gesehen, auf den vierten Platz vorne rechts setzen wird. Wie die Person aussieht, was sie auszeichnet und was sich ihm in seinen Visionen eben noch so zeigt. Am Abend will Bender dann überprüfen, ob Croisette richtig liegt. Das Problem? Croisette hat Bedenken. Er sagt, er habe gerade erst eine schwere Krankheit hinter sich. Es könne also sehr gut sein, dass seine Vorhersagen diesmal vielleicht daneben liegen. Am Abend ist die Halle der Volkshochschule voll besetzt bis auf den letzten Platz. Ganz Pirmasens will bei Benders Mischung aus Vorlesung, Spukshow und Experiment dabei sein. Erst bringt Bender die Gäste auf den aktuellen Stand der Forschung über Hellsehen, Spuk und Phänomene. Dann ist Croisette dran. Er zückt den Zettel mit seinen Notizen über den vierten Platz und fängt an.
Der vierte Platz, von rechts nach links, von Bühne aus gesehen. Hat ihr einen Ball, einen kleinen Ball?
Die Person auf dem vierten Platz von links hat einen Ball in der Hosentasche.
In seine Hosentasche gesteckt. Ich sehe eine Folder mit Fotos von Pflanzen.
Außerdem hat Croisette einen Ordner mit Fotos von Pflanzen vor seinem inneren Auge gesehen. Das spricht für jemanden, der Kräuter oder Pflanzen studiert hat.
Hat er Studien gemacht von Kräuter oder von Pflanzen?
Croisette hat noch mehr aufgeschrieben. Die Person hat einen emotionalen Bezug zu Kanada.
Hat eine Emotion und einen Briefwechsel mit Kanada.
Und zuletzt eine Diskussion über Schuss- oder Stichwaffen geführt.
Ist bei ihm zu Hause eine heftige Verhandlung gewesen über eine Schießwaffe, ein Revolver oder so etwas?
Und hatte gerade Besuch von einer Dame im Anzug.
War bei ihm im Haus eine Dame, die gestern oder heute einen Anzug angezogen hat, die auf der Seite angerichtet
ist. Croisettes Motto bei dieser Liste war anscheinend, viel hilft viel, denn sie ist auf jeden Fall sehr lang. Er hat zum Beispiel auch noch notiert, dass es im Haus der Person eine Frau mit Narbe gibt und dass er einen schwarzen Rock gesehen hat und dass er vor seinem inneren Auge einen runden Käse gesehen hat. Auf dem vierten Platz von links sitzt ein Mann Ende 50, neben ihm seine Frau. Nach der Show setzen sich Croisette, Bender, das Pirmasenser Ehepaar und viele Schaulustige in einen Kreis und gleichen die Liste detailliert ab.
Die Frage ist, hier hat er zu Hause eine Frau mit einer Narbe unter dem Kinn. Das ist unsere Tochter, die es als Kind gefallen hat, eine Narbe unter dem Kinn.
Kanada.
Das stimmt, hat er, ja. Verbindung zu Kanada. Ein guter Freund von ihm ist in Kanada und er war kürzlich hier und ist vor 8 Tagen wieder abgereist. Zum runden Käse haben wir nichts. Schießwaffe, Revolver, Stichwort. Also wir haben kürzlich mit Spritzpistolen zu tun gehabt und also kann da eine Assoziation zu dem Revolver zustande kommen.
Da habe ich auch ein Gespräch darüber gehabt. Das ist ein anderes
ja, ja. Ja, wir ja, haben ja. Ein Gespräch darüber ja. Geführt. Ja.
Heute noch.
Heute noch?
Ja.
Der schwarze Rock.
Ja, war bei Ihnen zu Hause eine Dame. Also unsere Tochter kam nach Hause, sie studiert in Saarbrücken und hatte den Reißverschluss am Rock eingerissen.
Natürlich, nicht alles, was Croisette vorhergesehen hat, stimmt auch wirklich. Aber doch überraschend viel. Am Ende hat er mit etwas gutem Willen eine Trefferquote von etwa 60%. Pessimisten wäre das wahrscheinlich zu wenig. Für Hans Bender ist die Sachlage klar.
Herr Croisette hat sich freundlicherweise bereit erklärt, noch einmal einen Platzversuch zu machen, obwohl er, da war er kein Hellseher, vorausgesagt hat, es würde nicht gelingen. Also auch Hellseher sind nicht unfehlbar. Nun scheinen doch eine Reihe von Aussagen ganz spezifisch zu treffen. Insofern würde ich sagen, es ist ein Platzexperiment, das eben doch sehr stark die Vermutung auf Präkognition erlaubt und das man natürlich auf einer wissenschaftlich exakteren Basis durchführen könnte. Und ich hoffe, dass Herr Croisette nun selber weiß, es geht immer noch, wie früher.
Es reicht für uns immer noch, sagt Bender über die Tatsache, dass Croisette ungefähr 60% richtig geraten, erspürt hat. Aber die Schleierentführung ist halt schon noch mal eine andere Nummer. Da geht's eben nicht um einen eingerissenen Reißverschluss, sondern um Leben und Tod. Andererseits, was hat Bender schon zu verlieren? Er ruft also beim BKA an, also der Bundespolizei. Deren Chef ist damals Horst Herold. Ihr wisst schon, der Typ, der die RAF-Terroristen in die israelische Wüste schicken wollte. Und Bender stößt bei ihm auf offene Ohren. Herold lässt Bender ausrichten, das BKA ist, Zitat, sehr wohl willens, unorthodoxe Wege zu gehen. Und Bender kann das nur recht sein. Er ruft einen Bekannten bei der Bundeswehr an. Und der wiederum hat einen aktuellen Kontakt zu Wolfgang Salewski, dem Chefverhandler.
So kam das zustande und wir haben dann beide gesagt, na ja gut, wenn ein Medium sagt, ich sehe was, dann muss man sich das auch anhören. Kann man mit Abstand machen oder mit Begeisterung, egal wie, aber man muss sich das anhören.
Gesagt, getan. Am 13. September, 8 Tage nach der Schleierentführung, fahren Salewski und sein Bekannter gemeinsam nach Utrecht. Zum angeblich erfolgreichsten Hellseher Europas, wenn nicht gar der Welt. Zu Gérard Croisette.
Croisette war ein introvertierter holländischer Bürger. Sehr, sehr sparsam, zurückhaltend, introvertiert. Und als Medium kann ich nur sagen, also es war ein Gemisch zwischen Anstrengung, ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, und Show.
Croisette ist sich sicher. Schleyer lebt. Er habe einen starken Eindruck vom Aufenthaltsort eines deutschen Terroristen in Köln. Auf einem Blatt Papier zeichnet er eine Brücke und davor abbiegende Straßen auf. Aber als Salewski ihm einen Stadtplan von Köln vorlegt, kann er damit nicht viel anfangen. Dafür markiert er auf einer Landkarte verschiedene Orte im Raum Hürth und Erftstadt. Und er erzählt plastisch, was sich seinem inneren Auge offenbart.
Ich sehe eine Bank und die Bank ist an einer Bushaltestelle. Und dann haben wir unterbrochen, ja, ich sehe noch was, und dann wieder unterbrochen und so. Dann musste er eine Pause machen, weil es so anstrengend war. Ja.
Also Notiz an mich und an euch. Solltet ihr mal wirklich in Not sein und jemals was von einem Hellseher brauchen, nehmt lieber ein bisschen Zeit mit. Croisette wird dann nach einer kurzen Pause aber doch noch ein bisschen konkreter. Er spürt Schleyers Präsenz an zwei Orten.
Das eine war, Schleyer ist in der Gegend zwischen Erftstadt und Köln auf einem alten Bauernhof untergebracht worden. Und da ist eine Omnibushaltestelle in der Nähe.
Ein Bauernhof mit einer Bushaltestelle, irgendwo westlich von Köln. Danach lässt sich zumindest halbwegs konkret suchen. Aber so wirklich überraschend ist dieser geografische Tipp jetzt auch wieder nicht für eine Entführung, die in Köln begonnen hat.
Weil Sie können von Köln eigentlich, wenn Sie RAF sind, nur nach Westen gehen, weil nach Nord-Süd die Autobahnen immer zu sind und nach Ost-Dortmunder Autobahn die B1 auch.
Croisettes zweite Eingebung ist da schon interessanter.
Und dann hat er noch die Information, dass Schleyer in einem Hochhaus sein soll. Ja.
Tatsächlich spielen Hochhäuser bei der Schleyer-Entführung eine gewisse Rolle. Am Tag der Entführung fahren die Terroristen mit dem weißen VW-Bus als allererstes in ein Hochhaus in Köln. Wiener Weg 1b.
Der Tatwagen, Tat- und Fluchtwagen, der ist am gleichen Abend in einem Hochhaus geendet. Da haben die dann das Auto gewechselt, den VW-Bus gewechselt gegen ein anderes Auto. Da wurde das gefunden und ist dann weiter transportiert worden. Tatsächlich nach Westen. Ja.
Das Ziel der Terroristen, ein weiteres Hochhaus in Erftstadt zum Renngraben 8, Wohnung 104. Salewski bleibt skeptisch, aber er prüft Croisettes Aussagen trotzdem, weil er sich denkt, was, wenn am Ende doch irgendwas dran ist? Er will sich nichts vorzuwerfen haben. Alle Hochhäuser in Köln abzusuchen geht nicht. Also konzentriert sich Salewski auf den anderen Tipp. Den alten Bauernhof westlich von Köln.
Und ich bin dann am nächsten Tag mit einem Kollegen vom BKA, wir sind alle Straßen, alle Strecken abgefahren, haben die Omnibushaltestelle gesucht und den Bauernhof.
Den ganzen Tag verbringt Salewski auf der Straße, im Gebiet zwischen Köln und Erftstadt. Immer auf der Suche nach irgendwas, was auch nur irgendwie auf Croisettes Beschreibung passen könnte. Aber da ist weit und breit einfach nichts. Heute wissen wir, Schleyer wurde von der RAF tatsächlich in Erftstadt festgehalten. Aber in der Stadt selbst, nicht irgendwo auf einem Bauernhof.
Wir haben nichts gefunden, aber wirklich nichts. Ja.
Salewski ist enttäuscht. Aber so ganz lässt ihn die Sache dann doch nicht los. Ein paar Tage später fährt er wieder nach Utrecht. Wieder zu Gérard Croisette.
Ich bin noch mal ein paar Tage später noch mal hingefahren, weil ich das wissen wollte, warum ich jetzt keinen Erfolg hatte mit der Suche. Aber das war völlig unergiebig. Also er hat mir das Gleiche noch mal erzählt, so mehr oder weniger. Hat sich, ja, vielleicht brauchen die das, aber er hat also so eine Haltung eingenommen, sie dürfen mich jetzt nicht stören, ich sehe etwas und so.
Aber wie lief das dann? Musste er sich irgendwie in Trance versetzen? Oder sie kamen da an und dann?
Ja, richtig Trance nicht, aber so auf dem Weg dahin, ja. Ja, der wollte auch eine Unterhose vom Schleier haben. Ich sagte, entschuldige, ich bringe hier keine Unterhose vom Schleier mit. Also, und dann habe ich mit dem Bender telefoniert auch noch und habe ihm das so erzählt mit dem Bauernhof und habe gesagt, also diesen Bauernhof gibt es nicht. Und dann hat Ben gesagt, ja, also da musst du aufpassen, die Medien, die können das sehen, was da früher mal war. Und vielleicht ist da jetzt ein Hochhaus, wo früher ein Bauernhof war. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht, ja.
Vielleicht, ja, vielleicht. Es ist wie so oft in der Welt der Parapsychologie. Möglich ist alles, nachweisbar ist nichts. Und auch die weltbesten Hellseher und Medien arbeiten manchmal mit Inspiration aus, naja, den Medien.
Wir haben dann, wie wir später nach 4-5 Wochen recherchiert haben, auch festgestellt, dass Croiset von einem Münchner Bekannten die ganzen deutschen Presseartikel bekommen hat über die Entführung, über den Anfangsstand und so weiter. Und da hat sich bei ihm sicherlich vieles vermischt irgendwo.
Die Polizei sucht weiter nach Schleier, mit allen Mitteln, mehr als einen Monat lang. Dann, am 13. Oktober 1977, eskaliert der Terror weiter. Eine mit der RAF verbündete palästinensische Terrorgruppe entführt ein Flugzeug. Die Lufthansa-Maschine Landshut auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt. Die Terroristen nehmen die Fluggäste und die Crew als Geiseln. Auch sie fordern, die inhaftierte RAF-Führungsriege soll sofort aus dem Gefängnis freigelassen werden. Wolfgang Salewski reist nach Mogadischu in Somalia. Da ist das entführte Flugzeug Landshut inzwischen gelandet. Und die Deutschen brauchen dringend einen erfahrenen Verhandlungsführer. Der Einsatz in Mogadischu ist ein Erfolg. Die deutsche Spezialeinheit GSG 9 stürmt das Flugzeug und rettet alle Passagiere. Wolfgang Salewski fliegt mit den Geiseln zurück nach Deutschland. Sie sind gerade über Kairo, als er über Funk erfährt, dass die Führungsriege der RAF im Gefängnis in Stammheim kollektiv Suizid begangen hat.
Und dann war völlig klar, die RAF hatte keinen Faustpfand mehr. Ja, Schleier musste weg. Ja, also sie konnten nichts mehr freipressen. Und dann haben sie ihn ermordet.
Am 19. Oktober 1977 finden Polizisten Schleiers Leiche in Mühlhausen im Elsass. Zwei Wochen später erscheint in der Illustrierten Stern dann ein reißerischer Artikel mit der Überschrift »Ein Hellseher fahndet mit«. Darin geht es um Croisets Mitarbeit im Fall Schleier. In dem Artikel wird nahegelegt, Croisets Hinweise hätten die Ermittler zu einem Auto geführt, in dem ein Manschettenknopf Schleiers gefunden wurde. Eine echte Spur also. Das stimmt nicht. Aber es ist halt eine bessere Story als Hellseher eingeschaltet, nichts gefunden, vielleicht nächstes Mal doch Unterhose mitbringen. Die Autoren des Sternartikels sind übrigens Peter Koch und Gerd Heidemann. Die beiden Journalisten, die ein paar Jahre später für einen besonderen Fake berühmt werden. Die Entdeckung der angeblichen Hitler-Tagebücher. Bender und Salewski sprechen noch ein paar Mal, aber ihre Bewertung des Falls unterscheidet sich.
Also der Hans Bender war faszinierend. Ja. Aber für ihn als Wissenschaftler ist das Ergebnis scheiße. Ja. Um es klar zu sagen, ja. Es ist nichts dran. Ja. Er selber wollte es nicht wahrhaben.
Hans Bender hat seine ganz eigene Strategie, um mit solchen Rückschlägen umzugehen. Zwei Jahre nach der Schleierentführung verfasst er ein Gedächtnisprotokoll zu einem Telefonat, das er angeblich mit Wolfgang Salewski geführt hat. Salewski, schreibt Bender, hätte zu ihm gesagt, eine ernsthafte Berücksichtigung der Aussagen Croisets hätte unter Umständen sehr wohl zur Befreiung Hans-Martin Schleiers führen können. Salewski muss lachen, als wir ihn darauf ansprechen.
Ich finde ja alles super, was der Bender gemacht hat. Also alle Recherchen, alles, was er gemacht hat. ein bisschen manipuliert hat er bei seinen Protokollen. Das ist so Wunschdenken gewesen.
Wir können nicht überprüfen, was Bender und Zalewski tatsächlich am Telefon besprochen haben. Aber wir wissen, dass es Bender öfter mal nicht ganz so genau genommen hat. Bender gilt unter seinen Mitarbeitern damals, vorsichtig ausgedrückt, als etwas verpeilt. Und diese Schlamperei wird Ende der 70er Jahre zum Problem für Bender. Denn da erscheint auf einmal ein Spiegelartikel mit einer brisanten Frage. Wo ist eigentlich Hans Benders Doktorarbeit abgeblieben? Unser Spukprofessor nennt sich ja Professor Dr. Dr. Bender, weil er zweimal promoviert hat, einmal in Psychologie und angeblich nochmal in Medizin. Aber die Urkunde, die hat er, Zitat, verschlampt. Und die Doktorarbeit selbst ist auch irgendwie verschollen. Nur das Thema der Arbeit aus dem Jahr 1939 ist bekannt. Es ist eine Studie über Pervitin oder wie man das heute nennt, Crystal Meth. Richtig gehört. Hans Bender hat während der Nazizeit Drogenforschung betrieben und mit Crystal Meth experimentiert. Da fragt man sich doch direkt, was hat er in dieser Zeit sonst noch gemacht?
Es waren Dinge, die im Ergebnis zu meiner Einschätzung geführt haben, dass mein Vater, ein bisschen pathetisch gesprochen, mehrere Male so dem Teufel die Hand geschüttelt hat.
In der nächsten Folge. Das war die fünfte Folge des Podcasts Geisterjäger von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André der Hörmeier. Sprachregie Lea Utz. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Mage. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024. Ein Podcast-Tipp noch. Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das hört ihr in 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Host Viktoria Koopmann in jeder Folge ein spannendes und relevantes Thema. In aller Tiefe. 11KM hört ihr von Montag bis Freitag ab 6 Uhr früh in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.